Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Sendung Höre Israel. Mein Name ist Regina Frei und ich werde Sie durch diese Stunde begleiten. Wir möchten heute, wie an jedem Freitag, die Texte des kommenden Sonntags betrachten, uns darüber austauschen und ja, diese Texte einfach näher ansehen. Gesprächsgast und Referent ist Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Mit ihm werde ich mich über diese Texte austauschen und wir betrachten heute die Texte vom 5. Sonntag in der Osterzeit. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie zu Hause diese Texte mitverfolgen möchten, dann sage ich Ihnen, bevor wir einsteigen, noch, wo Sie diese Texte finden können. Zum einen natürlich in der Bibel. Das ist einmal die erste Lesung, die Apostelgeschichte, Kapitel 14. Dann haben wir die zweite Lesung aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 21. Und das Evangelium kommt aus dem Evangelium nach Johannes, das ist Kapitel 13. Die genauen Stellen werde ich Ihnen dann sagen, wenn wir bei dem Text angelangt sind. Vielleicht haben Sie aber zu Hause auch ein Schott-Messbuch, in dem Sie mitlesen können, dort der 5. Sonntag der Osterzeit im Lesejahr C. Oder Sie haben Internet, dann können Sie die Texte auch im Internet nachschauen, entweder auf der Seite des Schott-Messbuchs oder auch auf unserer Radio Horeb Homepage auf www.horeb.org. Da gibt es oben rechts ein Feld, das heißt Evangelium vom Tag. Und da werden Sie dann auf eine Seite verbunden, die die Evangelien und Lesungstexte anzeigt. Und dort können Sie auch den 5. Sonntag in der Osterzeit eingeben. So, das war jetzt ganz schön viel Information am Anfang, aber wie gesagt, wenn wir zu den einzelnen Texten kommen, dann werde ich Ihnen noch einmal genauer sagen, wie Sie die Texte und wo Sie die Texte finden und wie die Stellen genau lauten. Nun begrüße ich aber ganz herzlich unseren Referenten, und zwar Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Grüß Gott, Herr Pfarrer May.
Ja, grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
Herr Pfarrer May, bevor wir einsteigen in die drei Texte, die ja doch sehr spannend heute wieder sind, möchte ich Sie einfach bitten, dass wir gemeinsam mit unseren Hörern noch ein Gebet zum Anfang sprechen.
Sehr gerne. Und dann schlage ich vor, dass wir das Veni Creator Spiritus beten. Das ist im Gotteslob Nummer 241. 241. Das Komm, Heiliger Geist der Lebenschaft. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist der Lebenschaft, erfülle uns mit deiner Kraft. Dein Schöpferwort rief uns zum Sein. Nun hauch uns Gottes Odem ein.
Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt. Aus dir strömt Leben, Licht und Glut. Du gibst uns Schwachen Kraft und Mut.
Dich sendet Gottes Allmacht aus, im Feuer und in Sturmesbraus. Du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund.
Entflamme Sinne und Gemüt, dass Liebe unser Herz durchglüht und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut.
Die Macht des Bösen banne weit, schenk deinen Frieden alle Zeit. Erhalte uns auf rechter Bahn, dass Unheil uns nicht schaden kann.
Lass gläubig uns den Vater sehen, sein Ebenbild, den Sohn verstehen und dir vertrauen, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt.
Den Vater auf dem ewigen Thron und seinen auferstandenen Sohn, dich Odem Gottes, Heiliger Geist, auf ewig Erd und Himmel preist. Amen. Amen. Sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen und du erneuerst das Gesicht der Erde. Lasset uns beten. Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist, und alle Zeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Und dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen. Amen.
Ja, Herr Pfarrer May, jetzt erstmal herzlichen Dank für dieses Gebet, mit dem wir dann auch ja hoffentlich gestärkt durch den Heiligen Geist diese Texte betrachten können.
Ja, selbstverständlich.
Ja. Gut, dann fangen wir einfach gleich an.
Legen wir los.
Genau, mit dem ersten Text. Das ist nochmal für alle Hörerinnen und Hörer zu Hause aus der Apostelgeschichte. Und zwar Kapitel 14, die Verse 21b bis 27. Also Apostelgeschichte, Kapitel 14, 21 bis 27. Ich darf den Text zu Beginn einfach vorlesen. In jenen Tagen kehrten Paulus und Barnabas nach Lystra, Ikonion und Antiochia zurück. Sie sprachen den Jüngern Mut zu und ermahnten sie, treu am Glauben festzuhalten. Sie sagten: Durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelangen. In jeder Gemeinde bestellten sie durch Handauflegung Älteste und empfahlen sie mit Gebet und Fasten dem Herrn, an den sie nun glaubten. Nachdem sie durch Pisidien gezogen waren, kamen sie nach Pamphylien, verkündeten in Perge das Wort und gingen dann nach Attalia hinab. Von dort fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochia, wo man sie für das Werk, das sie nun vollbracht hatten, der Gnade Gottes empfohlen hatte. Als sie dort angekommen waren, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten alles, was Gott mit ihnen zusammen getan und dass er den Heiden die Tür zum Glauben geöffnet hatte. Soweit der Text aus der ersten Lesung vom kommenden Sonntag. Das war aus der Apostelgeschichte, Kapitel 14, Abvers 21 bis 27. Herr Pfarrer May, wenn Sie zu Beginn einfach kurz Ihre Gedanken zu dem Text schildern möchten.
Ja, gerne. Denn diese Worte, meine Lieben, wenn man die mal sieht, in wo das hineingebettet ist, was der Paulus kurz vorher erlebt hat, dann kriegst du Gänsehaut. Denn zwei Verse davor heißt es dann von Antiochia und Ikonion, aber kamen Juden, überredeten die Volksmenge und sie steinigten den Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus in der Meinung, er sei tot. Also das hat er gerade erlebt. Man könnte sagen, der hat ja noch die blauen Flecke gehabt und spricht dann, durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelangen. Was war das für ein Herz? Was war das für ein Herz? Wenn man das mal, das Gesamtbild sieht, der hat vorher, einen Mann geheilt, stell dich aufrecht auf deine Füße. Und die Menge sah das und die waren außer sich. Die nannten den Barnabas Zeus und den Paulus Hermes und sie wollten ihm Opfer bringen. Ja, das ist die Parallele, das ist ja unglaublich, das ist ja wie bei Christus. Am Palmsonntag sagen sie alle Hosanna, Hosanna in der Höhe. Und am Karfreitag sagen sie alle Kreuzige ihn. Er hat genau dasselbe erlebt, er hat den Menschen das Heil gebracht, er hat ihnen die Liebe pur gebracht, er hat sie geheilt. Und dann kommen welche und hetzen die Volksmenge auf und dann steinigen diese Menschen, die vorher ihm geopfert haben, den Paulus, schleifen ihn zur Stadt hinaus. Und er sagt, durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelangen. Und das ist eigentlich, was uns frei machen soll. Das ist, was ich mir wünsche aus diesem ersten Text. Nämlich dieses, warum tue ich etwas? Warum tue ich etwas? Und wie gehe ich damit um, wenn ich es getan habe? Ganz, 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 ganz kostbar und wichtig und ernsthaft. Denn, dass ich nicht etwas tue aus Menschenfurcht oder aus Ehrgeiz oder aus Hochmut, sondern allein aus der Sehnsucht der Liebe heraus, aus der Lauterkeit der Absicht. So muss ich versuchen, es zu tun. Und das ist so schwer auf der einen Seite und wiederum so leicht, denn ich muss es tun. Im Tun sehe ich dann, ob es geschieht. Denn das ist, wenn ich gerade im geistlichen Leben eben versuche, den Willen Gottes zu erkennen. Ich kann mich damit so dermaßen bremsen, dass ich vor lauter unterscheiden wollen gar nicht losgehe. Sondern, dass ich dann, ich sage in meiner Sprache immer gerne, wenn ich dann sage, Herr, was willst du? Also nicht bei schweren Sachen, das ist klar. Also wenn es um Standeswahl geht, und Berufswahl, da gehe ich auch wirklich ins Gebet und da gehe ich auch in eine Beratung mit Menschen, die wirklich die betende Menschen sind, dass ich eben dann in einen Austausch gehe. Was ist meins? Was erkennst du bei mir? Denn manchmal müssen Sachen mir zugesprochen werden von außen, die kann ich mir nicht zusprechen. Wenn ich da selber an meine Berufung denke, 5 Jahre habe ich mit dem Gedanken in meinem Herzen gearbeitet, bis dann eben ich es gewagt habe, meinen Pater, meinen Priester zu fragen: Pater, kann das sein, dass ich Priester werden sollte? Und der mit einer Klarheit, mit einer, da ging wirklich die Tür auf, wie es da gerade heißt, es ging die Tür auf, wo er sagte: Ja, Fritz, mach das. Ja, und das ist jetzt schon 30 Jahre her. Und das war, ich weiß es noch bis heute, ich weiß es noch ganz genau bis heute. Da ging die Tür auf und nie mehr zu. Und dieses sich klar machen, was meins ist, was meine Berufung, wer ich bin, so dieses in diese Wahrheit da hineinkommen, der Erkenntnis, wer ich bin. Und dass ich eben dieser Sehnsucht folge. Und wenn ich dann auf dem Weg bin, dass ich dann immer mehr lerne, diese Entscheidungsfreudigkeit zu trainieren. Ja, eine Entscheidungsfreudigkeit, damit ich in die Entscheidungsbereitschaft hineinkomme. Denn gucken Sie sich doch mal an, wo der alles war. Dann geht er von Lystra nach Ikonien, nach Antiochien. Und dann geht er immer wieder weiter. Wie heißt es da unten? Perge, nach Attalia, fuhr mit dem Schiff nach Antiochia und so weiter. Was war das für eine Entscheidungsfreudigkeit? Wenn man Misstrauen hat und ihn von außen beobachtet, dann kann man sagen, was hatte der Unruhe? Nein, der hatte keine Unruhe. Der hatte überhaupt gar keine Unruhe, sondern der hatte eben diese Ruhe. Genau das war es ja, deshalb konnte er das ja. Denn wenn der irgendwo war, der Paulus, dann war er wirklich da. Und das ist so wichtig, dass wenn ich etwas tue, genau das tue, nur das tue und dann auch nicht mehr drauf schaue, was geschieht. Beispiel. Mein lieber Franz von Sales, ich bringe immer dieses Bild von dem Franz von Sales. Er spricht von einem König, der einen Angestellten sucht. Man könnte sagen Personalgespräch. Und bittet dann den Ersten: Geh zu meiner Königin und richte ihr Folgendes aus. Sie möge das und das tun oder machen. Oder fragen, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, und kommen wieder zurück. Gut, der Erste macht es, kommt zurück, und dann fragt der König ihn: Und, ist dir an meiner Königin nichts aufgefallen? Ist die nicht schön? Dann sagt der erste Diener: König, das steht mir nicht zu. Du hast mir gesagt, ich soll das und das tun, und hier ist das Ergebnis, nicht mehr und nicht weniger. Und der Zweite macht genau dasselbe. König schickt ihn zur Königin, kommt zurück und dann fragt er den auch. Und dann sagt der Diener: Oh ja, deine Königin, nee, das ist die schönste, weit und breit. Und kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Und dann sagt der König: Okay, danke. Und er nimmt den Ersten. Dieses, wenn ich etwas getan habe, und das ist gerade bei der Sehnsucht und bei den Charismen so wichtig, habe ich irgendwo angeklopft, habe ich meins getan. Nimmt der andere das an, preist den Herrn. Nimmt er es nicht an, genauso preist den Herrn. Und das ist für uns so schwer. Das sieht dann aus, das schmeckt dann wie ein Misserfolg. Wenn man sich vorstellt, letzten Sonntag, dann hat der Paulus dasselbe ja auch erlebt. Nee, dann kommen dann sogar fromme Frauen, die gegen ihn aussagen und die jagen ihn aus der Stadt heraus. Und hier hat er jemanden geheilt und die wollen ihm huldigen wie wie Götter, wie Zeus und Hermes. Und kurz darauf, dann steinigen sie ihn zu Tode. Nee, der muss ja auch eine Achterbahn fahren mit seinen Gefühlen. Nein, tut er eben nicht. Sondern weil er genau das gelernt hat, der nimmt dann dieses, wie es ist, aber genau das ist Hochschule. Genau darin besteht auch die Heiligkeit des Paulus. Ja, und darin ist eigentlich, das ist unser, wie soll ich das formulieren, das ist quasi unser Vorbild, wirklich unser, dass wir wirklich sagen, das wollen wir auch trainieren. Wir wollen in diese Hingabe trainieren. Und dass wir dadurch eben auch dieses einmal eben uns selbst kennenlernen, das kommt nachher bei den nächsten beiden Lesungen auch nochmal, dass wir einmal uns selber kennenlernen und dass wir damit mit uns selber richtig und gut umgehen lernen. Und dass wir dann, und das sage ich meinen Schülerinnen auch immer, ich sage, tu nicht etwas, wo du im Gewissen keinen Frieden hast. Wenn du nur etwas tust, um des Friedens willen oder weil, wer weiß aus welchen Gründen, und du nicht den Frieden hast in deinem Herzen, dann bist du anschließend doppelt traurig, wenn du dafür Prügel einsteckst, weil du es eigentlich gar nicht wolltest. Und das ist so wichtig, dass wir das versuchen. Und das ist das, was ich mir so aus dem, meine Gedanken so, und zur ersten Lesung aus der Apostelgeschichte, was ich da mitnehme und was ich Ihnen gerne rüberbringen möchte, dass wir das so lernen wie der Paulus, eben uns selber erkennen, dass wir uns unsere Wirklichkeit annehmen, das kommt dann später nochmal, und dass wir lernen, damit umzugehen in der heiligen Art und Weise.
Ja, herzlichen Dank, Herr Pfarrer May, erstmal für diese Gedanken. Das war jetzt sehr, sehr dicht und sehr, ja, tief auf einmal. Ich würde vorschlagen, wir machen da jetzt zunächst eine kleine Musikpause. Und ich denke, wir können dann am Ende der Sendung nochmal auf ein paar Teile dieser Lesung eingehen.
Gerne.
Aber zunächst denken wir jetzt ein bisschen nach, ja, bei der Musik.
Danke.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei und Sie hören jetzt die Sendung Höre Israel. Das ist unsere Vorbereitungssendung auf den kommenden Sonntag, in der wir die Texte des kommenden Sonntags, der Liturgie des kommenden Sonntags genauer betrachten möchten. Im Gespräch bin ich heute mit Pfarrer Fritz May aus Langenfeld und im ersten Teil haben wir auch schon die erste Lesung betrachtet und er hat uns einige Gedanken dazu mitgegeben, Gedanken über die Apostelgeschichte, besonders über Paulus, der ein Meister war darin, seine eigene Hingabe zu trainieren, wie Pfarrer May es ausgedrückt hat. Jetzt möchten wir fortfahren mit dem zweiten Text. Das ist die zweite Lesung des kommenden Sonntags. Wenn Sie mitlesen möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, entweder aus der Bibel, und zwar die Lesung stammt aus dem Buch der Offenbarung des Johannes, also ganz hinten, das letzte Buch der Bibel, Kapitel 21, die Verse 1 bis 5. Also aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 21, die Verse 1 bis 5. Oder vielleicht haben Sie einen Schott zu Hause, dann können Sie dort mitlesen. Im Lesejahr C befinden wir uns am 5. Sonntag der Osterzeit. Ich werde den Text wieder zunächst vorlesen und danach hören wir einige Gedanken von Pfarrer May. Aus der Offenbarung des Johannes. Ich, Johannes, sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Soweit die zweite Lesung für den kommenden Sonntag aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 21, die Verse 1 bis 5. Herr Pfarrer May, jetzt darf ich Sie auch hier wieder um Ihre Gedanken dazu bitten.
Ja, gerne. Diese Lesung, das ist so, für mich ist die untrennbar verbunden mit Fatima, komischerweise mit Fatima, weil das ist die Lesung, die immer am Heiligtum gelesen wird. Und ich weiß noch immer, als kleiner Junge, als ich dann da war, das kam dann auf Englisch, dieses I saw a new heaven and a new earth. Also so richtig so, das ist einfach drin. Und dieses Geheimnis auch mit Fatima, das ist wirklich so mit, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und ich sehe diese Worte eben mit verschiedenen Blicken. Der erste Blick ist eben, dass ich immer gedacht habe, das wird nochmal kommen, das wird eines Tages kommen. Nein, dieser jüngste Tag, wo dann wirklich der Herr alles neu macht. Und dieser Tag, der wird auch kommen. Ja, man könnte sagen, todsicher. Denn diese Verheißung, dass wirklich die endgültige Trennung von Krankheit und Tod aus der Schöpfung geschehen wird. Das wird ein Tag. Das wird ein Tag. Das heißt, es wird keine Krankheit mehr geben. Es wird keine Krankheit geben. Keine mehr. Es wird auch keiner mehr sterben. Kein Mensch, kein Lebewesen mehr sterben. Es wird dann eben diese Wandlung sein der Schöpfung, eben der sichtbaren Schöpfung. Dass eben wir wirklich diese neue Schöpfung sein werden, so wie eben der neue Auferstehungsleib von Christus ja jetzt schon da ist. In der Eucharistie. Das ist eben, wo es unsere Gedanken, unsere Fassungskraft, unsere Vorstellungskraft einfach sprengt, wie Christus im Brot. Und was für mich eben da unheimlich hilft, ist das, was eben Vater Benedikt uns gesagt hat, dass eben dieses wortgeformte Opfer in der Liturgie, dass eben durch dieses Wort diese Wandlung sich vollzieht. Durch das Wort. Und damit, mein Lieben, kommen wir in diese Weite hinein. Nicht mehr, dass wir uns das vorstellen. Sobald ich mir etwas vorstellen kann, umfasse ich es ja quasi. Und wenn ich etwas umfasst habe, stehe ich außerhalb von ihm. Und das geht ja bei Gott nicht. Das geht nicht. Ich kann Gott nicht umfassen. Ich kann ihn berühren. Von innen berühren. Wenn ich sage, schmieg dich an das Herz des Vaters, aber nicht von außen, sondern von innen, weil wir sind ja inwendig. Aber sobald ich sage, geh zum Vater, dann ist die Vorstellung da eine räumliche Distanz. Ist es aber nicht. Und so ist einfach eine Hilfe, dass wir es erleben dürfen und wir uns richtig darauf freuen können, wenn dann eben dieser Tag kommt, wo es kein Geborenwerden und kein Sterben mehr geben wird. Warum? Wenn dann nochmal Menschen geboren werden würden, dann hätten diese Menschen ja notwendigerweise wieder die Entscheidungsfreiheit, sich für und oder gegen die Liebe zu entscheiden. Und dann würde das Ganze wieder von vorne losgehen. Also kann es ja gar nicht. Und dieser Wechsel ist ebenso gewaltig. Das zum Ersten, dass man die Offenbarung auf diesen jüngsten Tag sieht. Ich habe aber noch eine zweite, ganz, ganz, ganz wichtige Deutung, für mich ganz wichtige Deutung. Das ist Christus. Das ist die Menschwerdung. Für mich ist es bereits geschehen. Für mich ist es bereits geschehen. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Nämlich dieses unglaubliche Geheimnis der Vereinigung der Gottheit und Menschheit in Jesus Christus. Er, wahrer Gott und wahrer Mensch, wahrer Gott und wahrer Mensch in Jesus Christus. Der Menschensohn, ein echter Mensch. Ja, es gab sogar die Diskussion, hat Jesus zwei Willen? Ja, er muss sogar zwei Willen gehabt haben, einen Menschenwillen und einen Gotteswillen, weil er ja echt Mensch war und echt Gott. In der Schule würde man sagen, voll Mensch und voll Gott. Ja, hat er. Aber es war so in der Einheit, durch die Liebe eben vereinigt, dass er verschmolzen war und trotzdem sind es zwei, aber praktisch eins. Und dann kommt er eben vom Himmel, und wird Mensch, nimmt Fleisch an und aus Maria. Und er hat unter uns gewohnt, im Johannes 1,14. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Und es kommt nachher im Evangelium mit der Herrlichkeit, wie der Sohn betet, verherrliche mich. Und dann eben dieses, er war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und das ist genau das, was Christus will, nämlich die Brautschaft. Er will die Brautschaft, denn warum? Weil Gott selbst Gemeinschaft ist. Ja, weil Gott selbst bräutlich ist. Wie hat der Vater Benedikt in Nazareth gesagt, bei der ersten Schöpfung, da konnten die Menschen nicht gefragt werden. Konnten die ja gar nicht, denn Gott hat ja die Schöpfung aus dem Nichts gemacht und er hält sie in jeder Sekunde im Sein. Aber bei der Menschwerdung, da wurde Maria gefragt, bist du bereit? Und dann zitiert er immer gerne den Bernhard, und wo man, also in meiner Sprache, wo dann der Himmel die Luft anhält, ob der Antwort von Maria. Dann gibt sie ihr bräutliches Ja. Und dann geschieht diese Menschwerdung. Dann geschieht diese Menschwerdung. Dann geschieht diese Brautschaft. Und dann geschieht wirklich Gott. Denn Gott ist bräutlich. Sie war wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und das ist, was Gott will. Hochzeit. Der ist nicht Mensch geworden wegen der Sünde. Das ist ja unmöglich. Er ist doch nicht wegen der Sünde Mensch geworden, sondern der ist aufgrund der Liebe Mensch geworden. Gott ist das Bonum diffusivum sui. Das Gute strömt sich selber aus. Weil er die Liebe ist und weil er beschlossen hat, die Liebe mitzuteilen, eben Geschöpfe zu schaffen, denen er sich mitteilen kann, eben dialogisch, im Austausch, im Wort, eben das, was eben Liebe ist, eben nicht sklavisch, sondern in der Liebe bräutlich. Darum hat er die Welt geschaffen. Und darum ist sie, die ganze Schöpfung, bräutlich. Und das ist das, was eben wirklich geschehen ist. Denn auch der Vergleich mit der Kreuzigung, wenn man da überlegt, dass die ganze, das Genesis 1, beziehungsweise, ja, natürlich Genesis 1, also der Schöpfungsbericht, dass das ein Vorausbild ist für Christus am Kreuz, der Adam. Nein, der neue Adam, der eben in diesen Schlaf gegangen ist, um aus seiner Seite die Braut genommen, eben Christus, und aus seiner geöffneten Seite, aus der Blut und Wasser strömten, die Kirche. Nein, dass wir da eben mal spüren, das ist ja, es ist ja wirklich geschehen. Na, und dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron herrufen: Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Ja, es ist ja wirklich, Christus ist in der Geschichte gegenwärtig und handelt. Er ist gegenwärtig in der Geschichte und handelt. Was sagt er im Vater Benedikt in Band 2, Seite 265? Da sagt er, in der Berührung mit ihm wird wirklich der Schmutz der Welt aufgesogen, aufgehoben, umgewandelt im Schmerz der unendlichen Liebe, eben der Braut. Weil im Menschen Jesus das unendlich Gute da ist, ist in der Weltgeschichte nun die Gegenkraft zu allem Bösen gegenwärtig und wirksam, ist immer das Gute unendlich größer als die ganze noch so schreckliche Masse des Bösen. Und dieses Bewusstsein, meine Lieben, dieses Bewusstsein bringt dann die Früchte, wenn es dann heißt, er wird bei ihnen sein, er wird in ihrer Mitte wohnen, nämlich in der Herzensmitte und in der Eucharistie. Und er wird bei ihnen sein, er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Und das heißt, indem ich mich hineingebe in diese Liebe, in Christus, werde ich wirklich diese neue Schöpfung, das ist 2 Korinther 5,17, dann habe ich Anteil an der göttlichen Natur, 2 Petrus 1,4. Ich bin dann in diesem Leben drin. Eben mit der Seele, mit meinem Leib, habe ich quasi noch den Protoleib, also den ersten Leib, der eben halt sich noch lösen werden wird von der Seele, also praktisch der sterben wird. Aber nicht, weil er böse ist, sondern weil es eben die erste Schöpfung ist. Aber von meiner Seele her lebe ich bereits diese zweite Schöpfung, diese Neuschöpfung. Seht, ich mache alles neu. Und wenn ich das sehe, nein, dass quasi es jetzt geschieht, da komme ich wirklich aus dem Schwärmen nicht mehr raus, weil es ist dann so gewaltig, weil es passt nämlich zu dem Blick der Apokalypse, dass nämlich jetzt es geschieht und es wird am jüngsten Tage geschehen für das Gesamt, auch mit der sichtbaren Schöpfung, dass wir quasi aus dem Blick heraus quasi uns in das ewige Jetzt Gottes schon hineinfallen lassen können und nur von ganzem Herzen danken ob dieser Wirklichkeit. Soweit meine Gedanken zu dieser zweiten Lesung.
Ja, herzlichen Dank, Herr Pfarrer May. Das waren jetzt Gedanken zu der Lesung, zu der zweiten Lesung aus dem Buch der Offenbarung des Johannes, Kapitel 21, die Verse 1 bis 5. Und auch hier wieder die Einladung an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das eben Gehörte, die Gedanken von Pfarrer May jetzt in einer kurzen Musikpause noch einmal zu verinnerlichen. Höre Israel, die Vorbereitung auf den Sonntag. Liebe Hörerinnen und Hörer, so lautet unsere Sendereihe, in der Sie eingeschaltet haben, hier bei Radio Horeb. Es ist jetzt 17.05 Uhr an diesem sehr schönen sommerlichen Freitagnachmittag. Mein Name ist Regina Frei und ich bin heute im Gespräch, Bibelgespräch mit Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Wir haben eben schon seine Gedanken zur Apostelgeschichte gehört, zum Buch der Offenbarung. Das waren die ersten beiden Lesungen. Und jetzt folgt das Finale Grande, könnte man sagen, zumindest in der Liturgie dann, in dem Wortgottesdienst der Liturgie, das Evangelium. Das Evangelium vom kommenden Sonntag, vom fünften Sonntag in der Osterzeit. Das stammt aus dem Johannesevangelium, und zwar Kapitel 13, Vers 31 bis 35. Also aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 31 bis 35. Wenn Sie das im Schott mitverfolgen möchten, im Messbuch, dann ist das Lesejahr C und dann am fünften Sonntag der Osterzeit. Bevor wir dann einige Gedanken von Pfarrer May zu diesem Evangelium hören, möchte ich Ihnen den Text zunächst wieder vortragen. In jener Zeit, als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Soweit der Text des Evangeliums vom kommenden Sonntag. Und Pfarrer May, jetzt darf ich Sie wiederum um Ihre Gedanken dazu bitten.
Gerne. Und auch dieser Abschnitt ist auch wieder in ein Bild hineingebettet. Das ist unglaublich. Das ist nämlich bei der Fußwaschung. Und der Herr hat gerade dem Judas seinen Leib gegeben, gespendet, den Leib Christi gegeben. Er hat ihn in seinen Leib hineingenommen. Das heißt ja, wenn wir die Eucharistie empfangen, empfangen wir ja nicht ihn, sondern wir werden ja in ihn hineingenommen. Quasi, man könnte sagen, er hat den Judas einverleibt. Und das ist eben ein unfassbares Geheimnis Gottes, nämlich diese Rachamim, das ist diese göttliche Barmherzigkeit. Gibt es eine Kraft, die das Böse besiegt? Ja, es ist die göttliche Barmherzigkeit. Das ist eben dieses Unglaubliche, dass Gott ihn umfängt und er sich zur Wunde macht. Ja, dass Christus sich zur Wunde macht und dadurch uns Heil bringt. Das heißt im Band 2 im Jesusbuch von Vater Benedikt: Die Hingabe Jesu am Kreuz besteht darin, dass er die ganze Schuld der Welt in die Liebe Gottes hinein trägt. Also in seiner Hingabe am Kreuz legt Jesus gleichsam alle Schuld der Welt in die Liebe Gottes hinein und löst sie darin auf. Und das hat er gemacht. Er hat quasi den Judas hineingenommen und damit quasi stellvertretend alle Schuld der Welt in die Liebe Gottes hineingenommen. Und das ist das, wo es dann jetzt losgeht mit der Verherrlichung. Dieses Wort des Verherrlichen, ich möchte gerne da eine Klarheit reinbringen. Ich habe das mal im Computer geguckt, das ist 230 Mal kommt das Wort Herrlichkeit vor in der ganzen Bibel. 230 Mal. Und das wird gebraucht am Anfang bei Exodus, bei Mose, wie es heißt, wo Mose fragt, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und dann sagt der Herr, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, stelle ich dich in den Felsspalt und halte meine Hand über dich, bis ich vorüber bin. Und dieses immer diese Größe Gottes, diese Herrlichkeit Gottes, das, was dahinter steckt, ist das Wort Glanz. Das Wort Glanz, das Wort Schein. Ja, dieses Scheinen, dieses Leuchten, das Glänzen. Und da möchte ich gerne rein, mein Lieben, mit Ihnen heute, was das bedeutet, dieses Glänzen. Nämlich, es wird heute genau pervertiert. Es wird genau pervertiert. Und ich möchte da wieder Vater Benedikt nehmen als Hilfe. Er hat ein Büchlein geschrieben, auf Christus schauen, einüben in Glaube, Hoffnung und Liebe. Da sagt er, wer Gott liebt, weiß, dass es nur eine wirkliche Bedrohung für den Menschen gibt, die Gefahr, Gott zu verlieren. Deswegen betet er, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das heißt, von der Glaubenslosigkeit, von der Sünde überhaupt. Wer Gott preisgibt, um sich von dieser wahren Furcht zu befreien, tritt in eine Tyrannis der Furcht ohne Hoffnung ein. Und dann sagt er, das Johannesevangelium erzählt uns, dass der Herr die Furcht vor den Juden als das fundamentale Hindernis des Glaubens darstellte. Um den Gegensatz zwischen Glaube und Furcht zu erklären, bedient sich der Evangelist mit Vorliebe der Doppeldeutigkeit des griechischen Wortes Doxa. Und das ist dieses Wort, was hier fünfmal gebraucht wird, dieses Verherrlichte, dieses Doxein. Immer wieder Doxa, immer wieder das Wort. Das zunächst ganz allgemein so viel wie Schein, Glanz und so weiter heißt. Diese Grundbedeutung spaltet sich nun in zwei entgegengesetzte Richtungen. Zum einen wird mit dem Wort der bloße Schein angezeigt, das, was nur erscheint, aber nicht ist. Es bedeutet so auch die Meinung, den Anschein von Wahrheit, den sie erzeugt. Ganz, ganz wichtig, diese Unterscheidung, meine Lieben. Nein, diese Meinung, der Anschein von Wahrheit. Aber andererseits wird das Wort auch für den wirklichen Glanz, für die Herrlichkeit Gottes verwendet, für die Meinung, die er vom Menschen von der Welt hat. Und diese Meinung ist Wahrheit, ist Wirklichkeit. Diese Meinung ist Wahrheit, ist Wirklichkeit, meine Lieben. Warum? Ich will es an dem Negativbeispiel weiter erklären und Ihnen vortragen, was Vater Benedikt da gesagt hat. Das ist unglaublich. Er sagt, beiderlei Arten von Schein aber treten in der Welt in Widerspruch. Die Meinung der Menschen ist Macht, auch wenn sie nicht mit der Wahrheit übereinstimmt, übt sie ihre Gewalt aus. Man muss mit ihr rechnen. Der einzelne Mensch baut ebenfalls ein Bild von sich auf, einen Schein, eine Doxa, müssten wir jetzt heute sagen, durch den er sich in der Meinung der anderen behaupten will. Er will seinen Schein, seine Doxa wahren und muss sich daher dem Schein der anderen beugen. Die Wahrheit selbst ist weit entfernt und zeigt ihre Macht nicht. Aber die Meinung der Menschen, also die Doxa der Menschen, ist da und ist herrschende Meinung. Ist sogar, nein, er sagt herrschende Macht, sagt er sogar. Also richtet man sich nach ihr. Der Mensch fürchtet den nahen Schein, also die nahe Doxa der menschlichen Meinungsmacht mehr als das ferne und gewaltlose Licht der Wahrheit Gottes. Dieser Doxa, dieser Herrlichkeit. So beugt er sich der Meinungsmacht und wird selbst ihr Verbündeter, einer ihrer Träger. Er wird zum Sklaven des Scheins. Hat er erst einmal begonnen, sich darauf einzulassen, so muss er ihr Schritt um Schritt weiter folgen. Er kann aus dem Netz der gemeinsamen Verstellung gar nicht mehr ausbrechen. Er orientiert sich bei seinen Handlungen nicht mehr an der Wirklichkeit, sondern an den vermutbaren Reaktionen der anderen. Es kommt zu einer Herrschaft der Meinung, der Unwahrheit. Das ganze Leben einer Gesellschaft, die politischen wie die persönlichen Entscheide, können so auf einer Diktatur der Unwahrheit beruhen. Dessen, wie die Dinge dargestellt und berichtet werden, anstelle der Wirklichkeit selbst. Eine ganze Gesellschaft kann so aus der Wahrheit in den gemeinsamen Betrug, in eine Sklaverei der Unwahrheit, des Nichtseins abstürzen. Meine Lieben, wenn wir das im Hinterkopf haben und dann hören, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Das heißt, jetzt ist die Wahrheit von Jesus Christus offenbar und die Wahrheit von Gott offenbar. Nämlich, das ist ja, was Vater Benedikt fragt, was ist das, was Christus bringen wollte? Er wollte Gott bringen. Und wovon hat er Zeugnis abgelegt? Von seiner Sohnschaft. Er wollte den Vater offenbaren. Und wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und wird ihn bald verherrlichen. Das heißt, es ist wirklich dieses ständige sich empfangen und zurückgeben an den Vater, was Christus von Ewigkeit her als Gott tut. Das ist im Band 1, Seite 328. Dieses ständige sich empfangen, das ist dieses ununterbrochene Austauschen, dieser Dialog der dreifaltigen Liebe. Mein Lieben, und das ist mir so wichtig bei diesem Wort, da will er uns hineinnehmen. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und das ist das eben nicht nur, dass man sich die Füße wäscht, sich einander dient, Taten der Liebe. Das ist klar, das ist ja selbstverständlich. Aber es muss aus der Liebe herauskommen. Das heißt, aus dem Raum des Geliebtseins. Das heißt, in meinem Herzen muss dieser Raum sein, der muss licht und warm sein, dass ich wirklich überzeugt bin, ich bin liebenswert. Ich bin liebenswert. Was ich tue und was ich nicht tue, ist dann zweitrangig. Aber es ist ja klar, wenn ich liebenswert bin, dann tue ich Taten der Liebe. Aber was mache ich denn, wenn ich krank bin? Mein Lieben, die ihr im Krankenlager liegt, ja, ihr könnt doch draußen nicht den Garten umgraben, obwohl ihr es gerne tun würdet. Ja, und das ist nichts. Wenn ihr nichts tun könnt, das kann ja wohl nicht sein. Sondern mit ihrer Liebe in ihrem Krankenlager bringen sie doch Frucht. Weil sie die anderen, die dann eben das eben tun, dass sie die auch genau wie Jesus in die Liebe des Vaters hineinlegen. Sie lernen ja dann die Gesinnung Jesu. Wir sind ja dann in seiner Gesinnung. Wir sind ja die Christen. Wir üben nicht von außen in unserem Gedächtnis eine eingespeicherte Gebrauchsanweisung, damit wir hier ein gutes Leben haben und im Himmel kommt dann irgendwas anderes. Nein, wir leben doch diese Liebe. Wir sind doch diese sichtbare Liebe in der Geschichte. Wir sind doch die Christen in unserer Zeit. Und daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Das heißt, dass wir wirklich so ernst machen, dass wir auch einander um Vergebung bitten. Das ist doch unsere Größe. Und da brauchen wir keine Angst zu haben, wir würden überfordert sein, sondern dass wir uns von Jesus selbst bereiten lassen, dass er uns fähig macht, diese Liebe zu sein. Wie sagt Vater Benedikt, Seite 71, Band 2, die Liebe selbst ist der Prozess des Übergangs, der Verwandlung, des Heraustretens aus den Schranken des todverfallenen Menschseins, in dem wir alle voneinander getrennt und letztlich undurchdringlich füreinander sind, in einer Andersheit, die wir nicht überschreiten können. Es ist die Liebe bis zum Ende. Und das ist dieser Übergang. Wir werden selbst durch Christus selbst mit dem Bad der Wahrheit fähig gemacht. Er, heißt es Seite 77, er, der Gott ist und Mensch zugleich, macht uns gottfähig. Er selber macht uns gottfähig. Und dieses gottfähig heißt eben nicht von außen äußerlich präparieren, sondern er nimmt uns hinein hinein in sein Gottesleben. Er erfüllt uns mit seinem Gottesleben. Wir sind diese Neuschöpfung, 2 Korinther 5,17. Wir haben Anteil an der Göttlichkeit. Wir atmen den Heiligen Geist und nicht als Rucksack auf dem Rücken, sondern identisch denselben Heiligen Geist, den Christus atmet. Es ist identisch, das ist so wichtig, es ist identisch derselbe Heilige Geist. Wir atmen, wir können uns zurückgeben an den Vater. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Wenn wir das tun, dann nehmen wir die anderen Menschen auch mit hinein. Dann können wir wirklich sagen, wir lieben einander. Dann leben wir auch diese Barmherzigkeit. Dann empfangen wir den Schmerz des anderen. Dann wird der Schmerz des anderen zu meinem Schmerz und ich lege mich damit hinein in den Vater. Oder auch, dass wir auch zu Christus diese neue Beziehung bekommen, die ist mir selber auch so wichtig, wie Vater Benedikt, der sagte, Seite 311, dass wir wirklich hinaufsteigen müssen zum Vater, nämlich wo die Magdalena Jesus berühren wollte. Die alte Weise menschlichen Miteinanderseins und Begegnens ist vorbei. Nun kann man Jesus nur noch berühren beim Vater. Man kann ihn nur berühren, indem man aufsteigt, vom Vater her in der Gemeinschaft mit dem Vater. Und dann sagt er da, wenn wir in die Eigentlichkeit unserer christlichen Existenz vordringen, dann rühren wir an den Auferstandenen. Dann sind wir ganz wir selbst. Das ist wieder diese Wahrheit. Das ist diese Doxa, die Gott von mir hat. Dann sind wir ganz wir selbst. Das ist dann seine Meinung, sein Glanz von uns. Das ist dann unser Glanz von ihm. Das ist dann ein Glanz, weil es dieselbe Liebe gibt. Es gibt nämlich nur eine Liebe, Gott. Es gibt nur die. Und die tragen wir inwendig in uns und die strahlen wir aus. Das ist diese Herrlichkeit, das ist diese Doxa. Spüren Sie, was wir für eine Aufgabe, einen Auftrag haben als Christen, dass wir wirklich eben das tun. Und lassen Sie mich zum Schluss, dann können wir dann doch noch zum Glück ein paar Hörer mit reinnehmen, auch noch kurz sagen, wie wir das machen können, über das Gebet. Wenn wir das Vaterunser beten, das ist doch diese tolle Stelle, die ich immer so gern zitiere, Seite 166 bzw. 164 und 66. Wenn wir das Vaterunser beten, nimmt Jesus uns in sein Beten hinein und führt uns in den inneren Dialog der dreifaltigen Liebe. Wenn wir diese Worte sprechen und uns mit dem Herzen darauf einlassen, dann werden wir von Christus selbst hineingeführt in diesen Austausch der Liebe von Vater und Sohn im Heiligen Geist. Wir lernen die Sprache Gottes. Wir lernen mit ihm sprechen. Wir lernen die Stimme des guten Hirten kennen. Ja, wir werden hineingewandelt in diese Liebe. Wir werden zur Liebe und dadurch selber gute Hirten für die Menschen um uns herum. Soweit für die dritte Lesung für das Evangelium. Dann können wir jetzt vielleicht doch noch ein paar Hörer mit reinnehmen.
Ja, Herr Pfarrer May, herzlichen Dank für diese schönen Gedanken zu den drei Texten für den kommenden Sonntag. Pfarrer May, vielleicht könnten Sie allen Hörerinnen und Hörern, die sich da noch ein bisschen vielleicht einlesen wollen, einen Tipp geben. Ich habe es jetzt so rausgehört bei Ihren Gedanken. Sie haben sich da ein großes Vorbild genommen, und zwar das Jesusbuch von Papst Benedikt. Vielleicht könnten Sie den Hörerinnen und Hörern mal sagen, wo man denn zu den Stellen auch ein bisschen was dort nachlesen kann.
Zum Beispiel, was auch, also alle drei Bände, ich könnte jetzt praktisch auch ein Feuerwerk geben von dem, wie toll das ist, dass wir wirklich schauen, zum Beispiel unsere eigene Herkunft. Ne? Wer sind wir Menschen? Das ist Band 2, ist Band 3, Seite 22. Das ist auch so schön, das passt zu der ersten Lesung, auch zum Paulus. Ne? Dieses, woher nimmt ihr die Kraft, könnte man sagen. Und dann sagt er dann da, wer an Jesus glaubt, ne, dieses Tor des Glaubens öffnen, wer an Jesus glaubt, tritt durch den Glauben in Jesu eigenen und neuen Ursprung hinein, empfängt seinen Ursprung von den Seinigen. Ne, und das ist dann praktisch auch mit der zweiten Lesung, siehe, ich mache alles neu. Ne, das ist dann zum Beispiel Band 3, Seite 22. Ne, das ist auch ganz, ganz großartig. Und dann dieses Band 2 ist das mit der Seite 55, wo es eben um diese Hingabe geht, dass Jesus selbst alle Schuld der Welt in die Liebe des Vaters hineinträgt. Das ist Seite 55, Band 2. Und dann heißt es ein Satz, den habe ich ja noch gar nicht gesagt. Hintreten zum Kreuz, in Gemeinschaft treten zu Christus, heißt eintreten in den Raum der Verwandlung und Entsöhnung. Wenn ich also mich dem Vater immer zurückgebe, wie es sagt in Band 1, Seite 328, dann bin ich ja in der Berührung mit der Liebe. Dann, das ist wie wenn ich in die Sonne hineinkomme, werde ich ja immer mehr in den Raum der Sonne hineingenommen, werde selbst gewandelt, werde ja aufgeschmolzen. Das heißt, ich werde entsühnt und ich werde gewandelt in die Liebe selbst. Das ist ja Philipper 2,5, dieses lernt die Gesinnung Christi, die üben wir ein, nicht die packen wir ins Archiv als Daten, sondern wir üben es ein. Wir sind dann im Gehen, wir sind dann am Gehen.
Mhm. Also ich denke, manchmal fragt man sich ja bei den drei Texten für den Sonntag, was haben die eigentlich miteinander zu tun?
Ja.
Aber diesmal ist es eigentlich so, dass man immer wieder auch bei ihren Gedanken rausgehört hat, das Wichtige ist eigentlich diese Hingabe. Also Sie haben es am Anfang, das habe ich mir aufgeschrieben, Hingabe trainieren, haben Sie es genannt, was auch Paulus tun musste.
Ja.
Und dann bei der Offenbarung einfach festzustellen, dass Christus eigentlich jetzt schon da ist in der Eucharistie und dann natürlich beim Evangelium diese neue Beziehung zu Christus auch wieder einüben.
Klasse.
Vielleicht können wir das einfach den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben für den kommenden Sonntag.
Wunderschön.
Ja, dann sage ich herzlichen Dank, Herr Pfarrer May. Und jetzt am Ende der Sendung bitte ich Sie doch noch um Ihren priesterlichen Segen.
Sehr gerne. Vater, ich danke dir für diese Stunde und jetzt gib uns denn alle den Segen, dass wir wirklich diese Hingabe lernen. Und wir brauchen sie, wir werden auch da gar nicht überfordert, sondern dass du ja unsere Kraft bist, dass du ja in unserem Herzen wohnst und dass du ja die Sehnsucht unseres Herzens bist. Und dass wir wirklich so diese Hingabe einüben und dass wir wirklich spüren, dass wir in dir sein dürfen. Danke, Vater. Und es gewähre euch auf die Fürsprache der Himmelsmutter, Vater Josef und alle heiligen Engel und heiligen in der Kraft des kostbaren Blutes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Maria mit dem Kindelieb.
Uns allen dein Segen
gib. Amen.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer May, und Ihnen dann einen schönen und gesegneten Sonntag.
Danke, Ihnen auch.
Gut, auf Wiederhören.
Ade.
Ich sage Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Einschalten, fürs Zuhören und auch für das geistliche Dabeisein auf diesem Weg durch die Texte. Ich wünsche Ihnen auch einen gesegneten Sonntag und ein schönes Wochenende. Es verabschiedet sich von Ihnen Regina Frey.